rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Schimpfen zwischen Scherz und Schmerz, das ist der Titel der jüngsten Wiener Vorlesung. Die Sprachwissenschaftlerin Oksana Havriliw geht den Funktionen von Schimpfwörtern nach und sie beschreibt den bemerkenswerten Wandel des Schimpfens im Wienerischen. Männer schimpfen nämlich anders als Frauen, Jugendliche, anders als ältere Semester. Im Wienerischen ist die sogenannte fäkale Kultur des Schimpfens dominant, während in anderen Regionen sexuelle Schimpfworte, sakrale Beschimpfungen oder Verwandtenbeleidigungen vorherrschend sind. Bei der jüngsten berühmt-berüchtigten Beleidigung eines nordmazedonischen Fußballspielers durch den österreichischen Nationalspieler Arnautovic sind diese Kulturen des Schimpfens sichtbar geworden. Es geht dabei immer um das Durchbrechen der stärksten Tabus, sagt die Wissenschaftlerin. Und verbale Aggressionen erfüllen nicht nur destruktive, sondern auch eine Reihe positiver Funktionen. Oksana Havriliw stammt aus dem westukrainischen Lviv. Sie forscht und lehrt als Sprachwissenschaftlerin an den Universitäten Wien und Lviv. Das Gespräch mit Oksana Havriliw nach ihrer Vorlesung führt der Autor und Journalist Günter Keindelsdorfer. Ort der Wiener Vorlesung, der Böhmische Prater in Wien. Hören Sie Oksana Havriliw über ihre Forschungen zum Schimpfen in Wien.
Meine Forschungsarbeit beruht auf Umfragen der Wienerinnen und Wienern. Es sind verschiedene Altersgruppen vertreten, von den Kindern und Jugendlichen bis zu den Seniorinnen. Es sind verschiedene Ausbildungsgruppen vertreten und im gleichen Maße sind die Männer und die Frauen vertreten. Es war mir von Anfang an bewusst, bei den Umfragen würde es sich um eventuell reflektiertes und gefiltertes Material handeln, aber aus ethischen Gründen war das natürlich nicht möglich, reale Konfliktsituationen aufzunehmen. Ich ging aber davon aus, dass wir in Affektzustand, in einer Konfliktsituation kaum Zeit haben, um irgendwelche ausgefallenen Schimpfwörter zu kreieren und dass die Leute dann eher auf die gebräuchlichsten Wörter zurückgreifen. Also diese Annahme hat sich später bestätigt bei der teilnehmenden Beobachtung von Konfliktsituationen im öffentlichen Raum. Das habe ich auch bei den mündlichen Umfragen beobachtet, wie die Leute, als sie spontan nach dem, wie sie schimpfen, gefragt wurden, so wie in einem Zug 3, 4 Schimpfwörter nannten, um erst dann eine Pause einzulegen und später dann fortzusetzen. Auch in den schriftlichen Umfragen sehe ich, dass die häufigsten Schimpfwörter als erste erwähnt werden, aufgeschrieben werden. Jetzt sind Sie natürlich gespannt, welche Schimpfwörter es sind. In dieser Reihenfolge, wie ich sage, sind die häufigsten Schimpfwörter im Wienerischen Trottel, Arschloch und Idiot. Unter den Flüchen ist das alte gute Scheiße immer noch am häufigsten. Und da sind wir schon angekommen bei den Formen verbaler Aggression. Ich rede hier von aggressiven Sprechakten. Wir haben gerade Sprechakt Beschimpfung und Sprechakt Fluch kennengelernt. Die Beschimpfung unterscheidet sich vom Fluch dadurch, dass Beschimpfungen Personen, Tier- oder gegenstandsbezogen sind, die Flüche dagegen ausschließlich situationsbezogen, wenn wir etwa in ärgerlicher Situation verdammt ausrufen. Neben den anderen aggressiven Sprechakten möchte ich Ihnen gerne aggressive Aufforderungen, Drohungen und Verwünschungen präsentieren. Aggressive Aufforderungen sind im Wienerischen sehr häufig. Die häufigsten von denen sind schleich die, geh scheißen und leg mich am Arsch. Weit nicht alle Aufforderungen sind so vulgär wie die zwei letzten. Es gibt sehr viele Aufforderungen, die sind schon expressiv, aber die kommen ganz ohne Vulgarismen aus. Etwa wie geht die Brausen oder zupft die. Die letzte Aufforderung haben wir in der letzten Zeit oft auf den Impfwerbungen der Stadt Wien gesehen. Corona zupft die. Und die Intention ist hier klar mit dem dialektalen Ausdruck und mit dem expressiven Ausdruck wird versucht, die Wienerinnen und Wiener direkter anzusprechen und sie zum Impfen zu motivieren. Und das ist die Funktion aller Dialekte. Sie sind uns nahe und sie eignen sich auch sehr gut zum Emotionsäußern. Hier möchte ich auch gerne Peter Wehle zitieren, der gesagt hat, er bezeichnet Dialekte mit unserem sprachlichen Zuhause und nennt sie auch das beste Transportmittel für unsere Emotionen. Interessant im Wienerischen sind erweiterte Aufforderungen. Hupf in Gatsch und schlag Wellen. Oder rutsch mir den Buckel runter und bremse mit der Zunge. Und mein absoluter Liebling bei den Aufforderungen ist die euphemistische Aufforderung, das heißt Ersatzaufforderung, hab mich gern, beziehungsweise du kannst mich gern haben. Der Sprecher Drunk wird von den Wienerinnen und Wienern nicht so häufig angeführt und wenn, dann mit der Bemerkung, es würde sich um scherzhafte Drohungen handeln, etwa den Kindern gegenüber. Ich beiß den Popo oder ich reiß die Ohren ab. Natürlich wird mit diesem Sprechakt auch verbale Gewalt ausgeübt, insbesondere in der jetzigen Situation mit der Covid-19-Pandemie gibt es bestimmte Gruppen, die verstärkt verbaler Gewalt ausgesetzt sind. Hier bei den Drohungen konkret handelt es sich um Todesdrohungen, die an die Adresse von Politikerinnen und Politikern, Polizistinnen, Polizisten, Journalistinnen und Journalisten ausgestoßen werden. Und es ist wichtig, das möchte ich hervorheben, dass es sich bei der verbalen Gewalt um eine eigenständige Gewaltform handelt und somit um eine Gewalttat. Sprechaktverwünschung ist im Deutschen nicht so häufig wie in den anderen Sprachen. Zum Beispiel in meiner Muttersprache, dem Ukrainischen, gibt es viele Verwünschungen und es gibt auch lustige Verwünschungen, wie etwa die Ente soll dir einen Tritt geben. Die häufigste Verwünschung im Westen der Ukraine ist übrigens ein Germanismus, schlag bitte bei Trafe. Sie haben schon sicherlich herausgehört, das ist nichts anderes als das an die Grammatik des Ukrainischen angepasste, der Schlag soll dich treffen. Diese Verwünschung wie auch der Blitz soll dich treffen und auch die erweiterte, ziemlich unappetitliche Form, der Blitz soll dich beim Scheißen treffen, werden im Wienerischen laut Angaben der Befragten ebenfalls scherzhaft gebraucht. Häufige Verwünschung im Wienerischen ist, alle Zähne sollen dir ausfallen bis auf einen, damit du weißt, wie sich Zahnschmerzen anfühlen. Das ist ein Internationalismus, diese Verwünschung gibt es in vielen Sprachen und es handelt sich hier um die Lehnübersetzung aus dem Jiddischen. Und das Jiddische hat auf dem Gebiet des Verwünschens unglaubliche Kreativität entwickelt. Jiddische Verwünschungen sind meistens zweiteilig. Es gibt zwei Modelle dabei. Das eine Modell haben wir gerade kennengelernt. Das veranschauliche ich an noch einer Wiener Verwünschung. Im ersten Teil wird bereits etwas Schlechtes gewünscht. Du sollst Krätze am Hintern oder am Arsch bekommen. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, kommt die Verstärkung im zweiten Teil und zu kurze Hände zum Kratzen. Das andere Modell von Verwünschungen im Jiddischen ist noch heimtückischer, weil da wird im ersten Teil etwas Gutes gewünscht, was im zweiten Teil zunichte gemacht wird. 100 Jahre sollst du werden. Und nach einer Pause sofort. Oder ich wünsche dir ein schönes Haus mit 10 großen, schönen Schlafzimmern. In jedem Schlafzimmer ein weiches, schönes Bett. Und das Fieber soll dich von einem Bett ins andere werfen. Ich habe schon einige Male den scherzhaften Aspekt hervorgehoben. Im Weiteren werde ich Ihnen ein Spektrum von Funktionen des Schimpfens vorstellen. In der Sprachwissenschaft ist es aber so, im Gegensatz zur Psychologie, Psychiatrie, auch von den Gewalttrainerinnen und Gewalttrainern werden mehr Aspekte verbaler Aggression ausgesondert. Aber in der Sprachwissenschaft definiert man verbale Aggression oft über die herabsetzende, kränkende Absicht. Und das erklärt auch, warum die Begriffe verbale Aggression und verbale Gewalt oft als Synonyme auftreten. Ich halte dagegen sie auseinander, ziehe eine Linie, Trennlinie zwischen diesen zwei Begriffen, denn die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit haben gezeigt, verbale Aggression ist ein komplexes Phänomen, dem mehrere Intentionen zugrunde liegen und die beleidigende Absicht zum Glück nicht die wichtigste Rolle spielt. Ich werde gleich zu den Forschungsergebnissen kommen. Vorher möchte ich noch betonen, genauso wie die verbale Aggression nicht zwangsläufig verbale Gewalt bedeutet, genauso kann und wird verbale Gewalt nicht nur mit den Schimpfwörtern und aggressiven Sprechakten, sondern auch mit neutralen Wörtern und neutralen Aussagen realisiert. Wir brauchen nicht jemanden mit Nationalschelden zu beschimpfen, etwa wie Dutschusch. Übrigens, dieses Wort ist jetzt viel, viel seltener geworden als noch vor 10 Jahren. Es genügt auch zu sagen, du bist ja gar nicht von hier, du gehörst nicht zu uns. Oder wenn wir über jemanden falsche Informationen verbreiten, sogar wenn wir die Sprache verweigern. Hier handelt es sich um die Gewalttaten. Zu den Ergebnissen. Ich habe die Wienerinnen und Wienern gebeten, die Funktionen, die verbale Aggression für sie persönlich erfüllt, prozentuell darzustellen. Und das hat sich ergeben. Die wichtigste Funktion ist die kathartische Funktion. Das ist Abreagieren von negativen Emotionen, aber auch von positiven Emotionen. Das kommt auch vor. Diese Funktion dominiert mit 74%. Die beleidigende Absicht spielt dagegen mit 11% eine nicht so wichtige Rolle. 16% kommen dann dem scherzhaften Gebrauch zu. Und wir sehen an diesen Funktionen, für verbale Aggression ist funktionale Polarität kennzeichnet. Also diese funktionale Polarität haben wir auch in unserem heutigen Vortragstitel verbale Aggression zwischen Scherz und Schmerzbeleidigung. Weitere polare Funktionen wären verbale Aggression als Ersatz physischer und verbale Aggression als Provokation zur physischen Aggression. Das Letzte beobachten wir oft in den Kreisen von Kindern und Jugendlichen. Ebenfalls polare Funktionen Schimpfen als Machtdemonstration und Schimpfen aus Hilflosigkeit und Ohnmächtigkeit. Interessante Funktion des Schimpfens ist korporative Funktion, diese können wir eventuell jetzt beobachten, wenn wir uns im Freundeskreis die Fußballspiele bei der Europameisterschaft anschauen und über die Spieler zusammen schimpfen. Also dieses Schimpfen im Freundeskreis schweißt zusammen, erfüllt die korporative Funktion. Verwandt mit der korporativen ist die tröstende Funktion. Wenn etwa unsere Freundin sich bei uns über ihren Chef oder ihren Mann beklagt und wir diese als dieser Trottel, dieser Idiot, der hat dich ja nicht verdient, schimpfen, dann geht es uns nicht darum, diese Personen zu beleidigen. Sehr wohl geht es uns darum, die Freundin zu trösten und ihr mit dieser expressiven Sprache zu signalisieren, deine Probleme sind uns ernst, wir stehen hinter dir. In den Jugendkreisen kommen auch andere Funktionen, das werde ich gleich erwähnen. Ich möchte noch eine wichtige Funktion vorher erwähnen, das ist die realitätsabwertende und die angstbewältigende Funktion. Und ich möchte diese Funktion am Beispiel des Spruchs des Jahres 2020 in Österreich veranschaulichen. Sie können sich erinnern an das Video eines unbekannten Wieners, der den Terroranschlag von Wien am 2. November gefilmt hat. Und im Affektzustand, im Zustand der Hilflosigkeit und Ohnmächtigkeit hinsichtlich des grausamen Geschehens Schleicht die Ohrschloch ausgerufen hat. Übrigens, hier sehen wir, dass es im Affektzustand wirklich zu den häufigsten Schimpfwörtern gegriffen wird, weil sowohl Arschloch als auch Schleichti werden auch in meiner Umfrage als die häufigsten erwähnt. Und dieser Spruch hat in dieser grausamen Nacht auch weitere Funktionen entwickelt, nämlich korporative Funktionen, weil er wurde gleich auf sozialen Medien geteilt, wurde zu einem Hashtag und er hat symbolisiert, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir halten zusammen und was sehr wichtig ist, wir lassen unsere Emotionen sich nicht Richtung Hass entwickeln, sondern es kam auch scherzhafte Komponente dazu, etwa wenn am nächsten Tag mit Kipferl dieser Spruch in einer Vitrine ausgelegt wurde und dieses Scherzhafte hat ebenfalls die kathartische Funktion verstärkt, weil sowohl dem Schimpfen als auch dem Auslachen kommt kathartische Funktion zu. Nun zu den Kindern und Jugendlichen. Bei ihnen sind zum Teil andere Funktionen vertreten oder die Funktionen, die wir bei den Erwachsenen beobachten, sind stärker ausgeprägt. Wichtige Funktion des Schimpfens bei den Kindern ist die provozierende Funktion, Provokation von Erwachsenen, von Lehrenden, Mitschülerinnen und Mitschülern. Ebenfalls häufige Funktion ist selbstdarstellende Funktion. Ich bin cool, ich bin abgebrüht. Auch Demonstration der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und sehr häufig ist die schützende Funktion. Es kommt in den Fragebögen oder bei den Umfragen von Kindern oft, ich schimpfe, um mich zu verteidigen. Und das ist eine trügerische Auffassung, würde ich sagen, denn die Beschimpfung tendiert dazu, eine Beschimpfung zu provozieren. Und es kommt zu einem Aufschaukelungsprozess, bis es ein Teufelskreis entsteht, der nur durch Dritte durchbrochen werden kann, Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrende oder oft auch leider in der physischen Aggression endet. An Schulen und an Wiener Schulen, insbesondere als Orten sprachlichen und kulturellen Vielfalt, ist es wichtig, auch die interkulturellen Besonderheiten der Äußerung, aber auch der Wahrnehmung und der Reaktionen auf verbale Aggression zu berücksichtigen. Denn in den anderen Sprachen kommen dem Schimpfen wiederum andere Funktionen zu. Zum Beispiel, es gibt expletive Funktion, das heißt als Pausenfüller im Gespräch, um dem Gespräch einen Rhythmus zu verleihen. Diese Funktion beobachten wir zum Beispiel am englischen F-Wort oder in den slawischen Sprachen, etwa im Polnischen oder im Ukrainischen, wenn man Hure sagt, Kurwa, das ist oft kein personenbezogenes Schimpfwort, sondern das wird zum Pausenfüllen im Gespräch gebraucht. Auch ein Ausdruck, den es in verschiedenen slawischen Sprachen gibt und der für Deutschsprechende als Perversion klingt, ich, F-Wort, deine Mutter, wird in diesen Sprachen ebenfalls zum Pausenfüllen im Gespräch gebraucht, ist absolut desemantisiert, das bedeutet bedeutungsentleert, niemand denkt daran, was dieses Wort bedeutet. Und um das Ihnen zu veranschaulichen, erinnere ich mich an eine Situation, die mir eine Bekannte erzählt hat, dass sie ihre Mutter, meine ukrainische Bekannte, die ihre Mutter in der Pubertät einmal so stark geärgert hat, dass diese Kurwa tvoja mama, deine Mutter ist eine Hure, ausgerufen hat. Darauf hat meine Bekannte gesagt, Mama, du meinst ja dich. Als den beiden der wörtliche Inhalt bewusst wurde, haben sie gelacht und die Situation hat sich entspannt. Dem Deutschen ist dieser expletive Gebrauch nicht so eigen, obwohl im Wienerischen erfüllt diese Funktion der Ausdruck Euda. Es kann auch zum Pausenfüller im Gespräch gebraucht werden. Und im literarischen Text bin ich begegnet im Roman von Wolf Haas. Da gibt es eine Figur, die gebraucht ständig, ich scheiß mich an, auch in dieser Funktion. Aber in der realen Sprache habe ich diesen Ausdruck in dieser Funktion noch nicht beobachtet. Zum Schluss möchte ich noch kurz die Aspekte, die das Schimpfen in der aktuellen Situation mit dem Coronavirus in der Pandemie erfüllt, erwähnen. Es kommen neue Konfliktsituationen dazu. bedingt durch Homeoffice, bedingt durch Distanzunterricht. Es entstehen neue Schimpfwörter. Das bekannteste ist Covidiot. Dieses Wort gibt es in verschiedenen Sprachen. Das ist eine Wortkreuzung. Übrigens ein produktives Modell, wenn wir uns auch andere Corona-Neologismen anschauen. Manche Wörter erleben Bedeutungsverbesserung, andere Bedeutungsverschlechterung. Bedeutungsverschlechterung beobachten wir zum Beispiel am Beispiel des Wortes Querdenker oder Querdenkerin. Und Bedeutungsverbesserung erlebt kontextuell das Wort negativ. Es wird in vielen Kontexten jetzt positiv wahrgenommen, etwa wenn es auf dem schulischen Testpass steht, die Woche beginnt negativ, oder wenn wir hören, dass sich die Leute verabschieden jetzt, bleibt negativ. Mit diesem Abschiedsgruß möchte auch ich mich von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie negativ, bleiben Sie gesund. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vielen Dank, Oksana Havrilif, bitte. Danke. Nehmen Sie Platz, machen Sie sich's gemütlich hier im Salonwaggon im böhmischen Prater. Ich würde Sie zu Beginn unseres Gesprächs gern fragen, eine persönliche Frage, tut man nicht wirklich bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber ich würde gerne eine Ausnahme machen, eine persönliche Frage. Wann gehen Sie heiß im Alltag? Was muss passieren, dass Sie zu schimpfen beginnen?
Zwei pubertierenden Kindern ist okay, das kein da ist Problem.
Leicht. Da ist das ganz leicht.
Und mit der Technik, die nicht richtig funktioniert, also da kann ich auch sehr schnell die Geduld
Sie
verlieren.
Sie wollen ein Diktaphon und einschalten und es funktioniert ja, nicht, ja, die Mikrowelle piepst und der Laptop. Ja,
die okay. Waschmaschine spinnt, wie momentan bei mir. Und okay. Da greife ich schon zu den Beschimpfungen.
Das sind jetzt viele verschiedene Themen, die Sie angerissen haben. Bleiben wir vielleicht gleich bei den pubertierenden Söhnen, die Sie haben, zwei an der Zahl. Was für eine Schimpfkultur haben Sie da zu Hause entwickelt? Ich nehme an, auch Ihre Söhne sind rhetorisch einigermaßen aufgerüstet, manchmal, wenn es Konflikte gibt, ich weiß nicht, um unaufgeräumte Zimmer oder so. Was für eine Schimpfkultur haben Sie da entwickelt in Ihrer Familie mit den Buben?
Ja, also das ist eher das Schimpfen im breiten Sinne, weil das Schimpfen gibt es im engen Sinne als Beschimpfung, jemanden beschimpfen, dann ein bisschen breiter, jeder aggressive Sprechakt ist das Schimpfen und dann sehr breit, also Schimpfen als sich empören. Übrigens, wir sehen das bei Thomas Bernhard, bei ihm gibt es nicht so sehr viele Schimpfwörter und nicht so kreativ wie die bei Werner Schwab, aber es wird sehr wohl viel geschimpft in diesem breiten Sinne, als kritisieren, als sich empören und das ist auch bei mir der Fall.
Das heißt, Sie schimpfen einerseits als Mutter, da hast du schon wieder nicht den Geschirrspüler ausgeräumt, wie kommst du schon wieder daher, aber zieh dich ordentlich an. Das ist das klassische erzieherische Schimpfen, das ist ja nicht das Schimpfen, mit dem Sie sich wissenschaftlich beschäftigen. Beschimpfen Sie Ihre Söhne manchmal?
Also eigentlich nicht.
Du tust
also
nicht
indirekt,
gut, du
indirekt
Schlampertatsch.
Also so liebe, liebevolle, ambivalente Schimpfwörter, ja, das gültig gebrauchen oder indirekt, ja, wie kann man so unordentlich sein und wie, also es ist ja auch ein Schimpfen, dass Situationsthematisierungen vollzogen werden und Emotionsthematisierungen, das führen auch die befragten Personen und oft beurteilen sie diese Emotionsthematisierungen, das gibt's doch nicht, mit 4, 5 Ausrufezeichen, weil ich bat auch die Personen oft, die Stärke einzuschätzen, das kann sein, dass Arschloch mit 2 Sternen schwächer ausfällt als, das gibt's doch nicht. Ja, mit 4 Ausrufezeichen.
Weil auch die Sprachmelodie und die Körpersprache man sich dazu vorstellen muss und das noch unterstreichend wirken kann. Oksana Havrilif, jetzt ganz ehrlich, wenn Sie schimpfen im dem Sinn, wie Sie sich auch wissenschaftlich damit auseinandersetzen, wenn Sie schimpfen, in Situationen, in denen es wirklich um was geht, also sagen wir im Straßenverkehr, schimpfen Sie da auf Ukrainisch oder auf Wienerisch?
Gute Frage. Also ich fluche auf Deutsch, auf Wienerisch. Da gibt es sogar interessante Situationen, als mein großer Sohn noch ganz klein war, ich glaube 3 Jahre, da ist er vom Spaziergang mit der Oma, mit meiner Mutter, nach Hause gekommen und die Tür hat bei uns geklemmt. Und die Mutter konnte die Tür nicht öffnen und er sagt zu ihr so ganz ernst, Oma, weißt du, was Scheiße ist? Und meine Mutter hat gewusst, was es ist, aber sagt, nein, weiß ich nicht. Und er sagt, belehrt sie so, das muss man sagen, wenn sich die Tür nicht öffnet. Und sie sagt, ja. Er sagt, ja. Die Mama sagt es immer und dann öffnet sich die Tür. Also
ah, ja, Zauberwort. Das magische Denken des Kindes. Man muss nur Scheiße sagen, dann geht die Tür auf.
Ja.
Oksana Avrilov, Sie sind in, wir haben es schon gesagt und gehört, in der westukrainischen Stadt Lviv geboren und aufgewachsen. Wie spricht man es richtig aus?
Lviv, ja.
Lviv.
Weich.
Lviv.
Bedeutet die Stadt der Löwen, benannt nach dem Sohn des Königs Danilo von Galizien, der die Stadt gegründet hat. Der hieß Leo Lev.
Also Sie sind in der Stadt der Löwen geboren und aufgewachsen, zu K&K-Zeiten als Lemberg bekannt. Was hat Sie denn dazu bewogen, Ende der 80er Jahre in einer Zeit des Aufbruchs, Perestroika und so weiter, ein Germanistikstudium zu beginnen? Ich nehme an, es hätte auch andere Optionen gegeben. Und was hat Sie dazu bewogen, sich damals, Ende der 80er, sich der deutschsprachigen Kultur und Literatur zuzuwenden? Das
ist genau die Frage, die mir oft die Kinder in den Schulen gestellt haben. Frau Professorin, warum haben Sie Sprachwissenschaft studiert? Kann man da viel Geld verdienen oder solche Sachen? Und es war mir erst bei diesen Schulbesuchen bewusst geworden, wieso ich Germanistik studiert habe. Ich habe von klein auf gerne gereist, aber in der Sowjetunion war das nur im Rahmen der Sowjetunion möglich. Übrigens, das ist wirklich interessant. Andere sozialistische Länder durften einander bereisen, nicht von Polen in die damalige Tschechoslowakei oder nach Ungarn. Wir in der Sowjetunion durften nur im Rahmen der Sowjetunion bleiben. Das war wirklich mit unüberwindbaren bürokratischen Hürden verbunden.
Also nach Polen
undenkbar. Es war schon möglich, aber das war wirklich mit viel Bürokratie verbunden. Und ich besuchte die Schule, also Fremdsprachen waren nicht wichtig in der Sowjetunion, aber es gab trotzdem Schulen, wo diese intensiv unterrichtet wurden, Schulen mit erweitertem Deutschunterricht, und so eine Schule besuchte ich in meiner Stadt, die Schule Nummer 8, das ist eine der ältesten in der Ukraine, die auch der polnische Schriftsteller von Tass, Stanisław Lem, besucht hat. Er wohnte auch in der Gegend, wo ich wohnte, und wir gingen denselben Weg zur Schule, den er dann in seinem Roman beschrieben hat. Ich kann lange erzählen, aber jetzt ganz kurz. Wir hatten einen Austausch.
Ich muss kurz nachfragen. Da sind Sie schon in die Schule gegangen, in eine deutschsprachige
Schule? Ich ging in diese Schule mit erweitertem Deutschunterricht.
Und haben Sie sich das selbst ausgesucht oder hat da die Mama ein bisschen,
meine Eltern,
Mama ein Wort mitgeredet?
Sie haben bemerkt, ich habe gutes Gedächtnis, habe Gedichte gelernt, und dann haben sie mich in diese Schule geschickt. Und wir hatten eine sehr engagierte Deutschlehrerin, meine Klassenlehrerin, und sie hat 1986 einen Austausch mit einer Schule in der DDR organisiert. Und das ist jetzt lustig, ich habe mit meinen Kollegen an der Germanistik mal gesprochen, er war im selben Jahr als österreichischer Austauschschüler in der DDR und der hat beschrieben, wie trist und wie grau das alles war in der DDR, und ich habe ihm gesagt, stell dir vor, wie die Sowjetunion war, weil für uns die DDR so bunt war.
Aha,
und ich habe Punks gesehen, die waren in der Sowjetunion verboten. Das hat mich fasziniert, diese Buntheit. Und ich bin zurückgekommen und ich habe gedacht, ich will reisen. Und wie ist das Reisen möglich? Ich werde Deutsch studieren und als Reisebegleiterin vielleicht in die DDR fahren. Also das heißt, die Sprache als Schlüssel zur Freiheit, als Schlüssel zum Reisen.
Und ist Ihnen das Deutschlernen schwer gefallen? Ist Deutsch eine schwere Sprache für einen Menschen, der slawisch sozialisiert ist?
Deutsch ist schon eine schwere Sprache. Das habe ich später beobachtet bei meinen Studierenden, die Deutsch als zweite Fremdsprache schon im Alter von 20 Jahren studiert begonnen haben. Aber für mich war das, also das habe ich mit 7 wirklich angefangen, Deutsch zu lernen, und oft auch als Spiele. Das war dann irgendwie ganz natürlich.
Mhm. Sie haben in Ihrer Vorlesung erzählt, dass diese Beschäftigung mit der Schimpfkultur des Wienerischen eigentlich ein Wirtshausschmäh gewesen sei. Sie haben mit Freundinnen und Freunden darüber gesprochen und da diesen Gedanken entwickelt. War es dann schwer, diesen Forschungsschwerpunkt auf der Uni durchzusetzen, weil ein Wirtshausschmäh ist das eine, aber dann eine Professorin oder einen Professor dafür zu begeistern, dass
ja,
man darüber promoviert, ist ja noch einmal etwas anderes. Auf was für ein Echo sind Sie da gestoßen?
Ja, das hat mich sehr gewundert, aber das war doch die Aufbruchsstimmung.
Ja.
Nicht? Anfang 90er in der Ukraine, eiserner Vorhang fällt, alle fühlen sich frei. Und mein Doktorvater war so ein strenger Wissenschaftler, beschäftigt sich mit der Sprachgeschichte und hat geglaubt, vielleicht würde auch ich so etwas in dieser Richtung schreiben. Und da komme ich plötzlich platzig herein nach meinem Aufenthalt in Wien. Ich möchte Schimpfwörter erforschen, aber irgendwie, er war überrumpelt vielleicht, er hat zugesagt, aber er hat gesagt, also mindestens 2000 Belege. Und da hat die Österreich-Bibliothek, über die wir heute schon gesprochen haben, in Lviv ihre Tore eröffnet. Und ich verbrachte viele Stunden dort, um in den Texten österreichischer Schriftstellerin zu lesen und diese Beispiele zu finden. Ja.
Über die Schriftsteller reden wir nachher vielleicht noch ein bisschen. Mich interessiert noch Ihr empirisches Vorgehen beim Erforschen der wienerischen Schimpfwörter. Sie haben gesagt, Sie haben offenbar Testpersonen gehabt oder Menschen, die Sie befragt haben und denen Sie Fragebögen vorgelegt haben. Wie haben Sie die gefunden? War das schwer? Ein bisschen auch platt gefragt, habt ihr auch Spaß gehabt bei diesen Forschungsarbeiten? Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie sich das konkret abgespielt hat, das Sammeln der empirischen Belege?
Also ich habe viel Spaß gehabt. Also manche Befragten habe ich über die Magistratsabteilung in der Stadt Wien sogar gefunden. Zum Beispiel hier auf dem Mistplatz im 10. Bezirk.
War MA8, ich da. Die berühmte MA48.
Ja, 48. Ja. Sie haben einen Mann geschickt, der mir zwar als großer Schimpfer empfohlen wurde, der aber gleich behauptet hat, er würde gar nicht schimpfen. Und warum wollen Sie mit mir reden?
Na, da muss ich kurz nachfragen. Sie haben wirklich bei der MA48 angerufen und haben gesagt, ich forsche über Schimpfen im Wienerischen.
Hab alles
haben Sie nicht ein paar Mistkübler? Die ich interviewen darf?
Nein, ich muss das offiziell machen.
Ach so, ja, natürlich.
Mit deinem
also den
Brief,
Dienstweg einhalten ja. streng.
Ja, ja. Und es hat bei manchen Leuten hat es schon gewisse Geschicktheit verlangt, ja. Um sie ins Gespräch zu verwickeln. Und ich habe dann konkret zu diesem Mann gesagt, ja, also es geht nicht unbedingt um die Schimpfwörter, es geht mir ums Wienerische und Sie reden so schönes Wienerische und wir haben angefangen, über das Wienerische zu reden und irgendwie, naja, und wie würden Sie Emotionen ausdrücken? Und dann kamen also wirklich starke Wörter und Wendungen zum Einsatz, aber so schrittweise.
Das bedarf ja auch, stelle ich mir vor, eines gewissen psychologischen Feingefühls, solche Interviews zu führen. Man muss immer eingehen auf den anderen Menschen. Ja. Da haben Sie eine Begabung. Fällt Ihnen das leicht, Menschen zum Reden und zum Schimpfen zu bringen?
Ich selbst kann das schlecht beurteilen, aber mein damaliger Professor Wiesinger, den ich schon erwähnt habe, der hat gesagt, er hat sich gewundert, dass ich das so viel interessantes Material finden konnte.
Und wie ist es dann weitergegangen? Sie haben also mindestens 2000 Schimpfwörter in verschiedenen Kontexten und Beschimpfungen, Verfluchungen und so weiter gesammelt. Mhm. Dann haben Sie einen Berg oder einen Wust an Material gehabt. Und wie haben Sie dann Ordnung in dieses Material gebracht? Und so etwas wie eine Systematik, das stelle ich mir ja auch herausfordernd vor.
Also das reden wir von den 2000 Beispielen, das war meine Promotionsarbeit vor den Befragungen, nicht literarische Texten. Ja, also ich habe das nach
Die Promotion waren nur literarische
Texte. Nur literarisch, ja.
Genau, und das andere war dann ein empirisches Forschungsprojekt, eine Fortführung dieser Promotion.
Ja. Okay. Ich habe das dann nach verschiedenen Kriterien klassifiziert, je nachdem, nach der Forschungsaufgabe, ob es um lexikalisch-semantische Besonderheiten ging, also dann metaphorische Schimpfwörter oder strukturelle, das heißt mit Hilfe von verschiedenen Wortbildungsmustern gebildete auch Bereiche, aus denen die Schimpfwörter kamen.
Ich stelle mir ja vor, ich bin kein Sprachwissenschaftler, aber dass es auch in anderen Regionen der Welt, vor allem auch in anderen Großstädten der Welt, reiche Schimpfkulturen Kulturen gibt. Haben Sie da eine Ahnung, wird das, was Sie machen für das Wienerische, auch in anderen Großstädten der Welt erforscht? Gibt es das in Moskau auch oder in, weiß ich nicht, in Washington oder Paris? Haben Sie Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie vielleicht sogar ein bisschen im Austausch sind?
Ja, also Malediktologen nennen wir uns. Und es gibt nicht so viele, weil dieses Thema wird immer noch der populärwissenschaftlichen Darstellung
zugerechnet.
Zugerechnet. Es gab leider schon verstorbener Professor Reinhold Ammann in den USA, das ist ein Bayer, der vor längerer Zeit ausgewandert ist. Er hat auch das Bayerisch-Österreichische Schimpfwörterbuch zusammengestellt. Mit dem stand ich bis zuletzt im Kontakt. In der Ukraine hat es auch eine Frau gemacht, leider auch schon verstorben. Sie hat sich mit den ukrainischen Schimpfwörtern beschäftigt. Und oft ist es so, also das heißt, ich als Nicht-Muttersprachträgerin beschäftige mich mit den Deutschsprachigen, mit den Wiener Schimpfwörtern. Ich glaube, diese Distanz ist wichtig, also das zusätzliche Distanz, also zu der wissenschaftlichen Distanz noch Distanz zu einer Sprache, die nicht eine Muttersprache ist. Und das ist auch der Fall, also die deutschen Schimpfwörter werden auch von, auch Sie haben russische Kollegen angesprochen, da gibt es auch die deutsche Schimpfwörter erforschen, ein Kollege.
Ja, ein russischer Kollege,
der
bundesdeutsche Schimpfwörter.
Bundesdeutscher.
Ja, lassen Sie uns auch ein bisschen das Thema Psychologie, vielleicht Psychoanalyse streifen. Zum Psychologischen ist es so, man sagt ja häufig, dass es auffallend sei, im deutschen Sprachraum würde eher in Fäkalausdrücken geflucht und geschimpft, also das schon zitierte Scheiße und ähnliche Schimpfwörter, also ein fäkaler Fokus wäre im Deutschen zu beobachten, übrigens auch im Japanischen, habe ich mir sagen lassen, während es im englischen Sprachbereich eher sexuell genital zur Sache geht, das berühmte F-Wort mit 4 Buchstaben, Four-Letter-Word. Können Sie das bestätigen? Ist das wirklich so, dass wir Deutschsprechenden es eher mit dem Fäkalen haben, während die englischsprachige Welt es eher mit dem Genitalen hat? Wie würden Sie das sehen?
Ja, das sind richtige Beobachtungen. Wir reden hier von Schimpfkulturen. Es gibt 3 große Schimpfkulturen. Die Fäkale, wenn man überhaupt von einer Kultur reden kann beim Schimpfen. Also das Deutsche gehört zur fäkal-analen Schimpfkultur, das Ukrainische übrigens auch, obwohl zu den sowjetischen Zeiten sind natürlich viele Schimpfwörter aus dem Russischen gekommen und das Russische gehört zur sexuellen Schimpfkultur. Das ist die zweite Kultur, das Englische, das Russische, das Serbische auch. Dritte Schimpfkultur ist die sakrale Schimpfkultur, das ist im südlichen Europa, in Italien oder in Spanien, aber auch gewisse Areale wie in Bayern und Österreich, das ist auch, also dieser sakrale Aspekt ist auch vertreten.
Sakral heißt?
Gotteslästerung.
Ich verstehe, Himmel, Sakramenten, noch einmal.
Das war die dritte Schimpfkultur. Ja. Die vierte, das ist die Verwandtenbeleidigung. Das ist auch im südlichen Europa, im Nahen Osten, auch in den USA unter dem Einfluss von Leuten aus diesen Kulturen. Diese Schimpfkulturen beruhen auf den Tabus. Beim Schimpfen wird gegen das Tabu verstoßen. Und es ist so, dass beim Schimpfen gerne das beschimpft wird, was nicht normal ist in dieser Gesellschaft oder was Probleme in dieser Gesellschaft darstellt. Und deshalb können wir ja über das Schimpfen auch viel über diese Gesellschaft lernen. Und was das Fäkale im Deutschen anbetrifft, diese Grenzen sind schon verschwommen, insbesondere in der heutigen mobilen Welt. Also da kommen Einflüsse von anderen Kulturen, es kommen auch Einflüsse aus der sexuellen Kultur unter dem Einfluss von Serien und Filmen aus Amerika ins Deutsche natürlich. Aber die Leute im deutschsprachigen Raum gelten doch als besonders ordentlich, ordnungsliebend, und deshalb beruht das Schimpfen gerade am Verstoßen auf,
gegen... Am Tabu, an Tabu, dem, was in einer ordnungsliebenden Kultur Tabu ist. Vulgär, freudianisch würde man das ja so erklären. Da würde man sagen, wir in Deutschland und Österreich und Wien und Sie in der Ukraine schimpfen deshalb so gern exkrementell fäkal, weil wir unseren Reinlichkeitswahn kompensieren müssten, weil wir nach Freud jetzt in der analen Phase stecken geblieben wären. Glauben Sie das?
Ich glaube eher, also es wird das Problematische beschimpft, das, was sein Problem darstellt, und es wird das beschimpft, was nicht normal ist in dieser Gesellschaft. Da fällt mir noch ein gutes Beispiel. Ich habe vor längerer Zeit ein kleines Büchlein herausgegeben, deutsch-ukrainisches Schimpfwörterbuch. Es war für mich eine Herausforderung, gelten doch die Schimpfwörter als unübersetzbares Sprachgut. Und ich wollte da zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, alles zu übersetzen. Man muss nur von einer Kultur, Schimpfkultur in die andere wechseln. Übrigens, ich F-Wort deine Mutter, nicht in den slawischen Sprachen, das ist mit dem deutschen Scheiße gleichzusetzen. Ja? Also wenn wir von zwei Kulturen wechseln. Und ich hatte damals ein Problem, weil ich konnte kein Substantiv im Deutschen für korrupte Person finden. Im Ukrainischen hatten wir eine ganze Reihe, also mindestens fünf.
Als ein Schimpfwort für eine korrupte Person, ja, also, oder ein...
Na, für eine korrupte Person.
Also Korruptionist würde nicht gelten, weil das ist kein Schimpfwort.
Das ist kein Schimpfwort im engen Sinne, nicht im Kontext. Also man kann schon mit einem Attribut korruptes Schwein oder schimpfen, aber so als Substantiv habe ich das nicht gefunden.
Fällt mir jetzt auf Anhieb auch kein sein.
Das zeigt schon, dass die Korruption anscheinend in der Ukraine ein größeres Problem darstellt als
in der Ukraine haben Sie Deutsch. Fünf Schimpfwörter zum Beispiel?
Ja, Chapuhas, Dernek,
Und heißt das irgendwas oder ist das wirklich eine Wortschöpfung?
Das ist der eine, der dich ausnimmt.
Austrickser, Ausnehmer. So
und der erwähnte Reinhold Ammann, der hat in einem Interview einmal auch ein interessantes Beispiel angeführt. Der hat im Englischen bis zu 2000 Beispiele, Schimpfwörter, Vergleiche, Ausdrücke für eine betrunkene Person gefunden, gesammelt.
2000?
Hat er zumindest behauptet. Und er hat das verglichen im Jiddischen, also wo die Trunkenheit nicht bekannt war, dass es im Jiddischen nur 2 oder 3 Ausdrücke für einen Besoffenen gab.
Gibt es nicht auch oft Mischformen? Also weil Sie gesagt haben, die 4 großen Schimpfkulturen wären die Fäkale, die Sexuelle, die Sakrale und die Verwandtenbeleidigung. Ich habe den Eindruck, im Österreichischen, auch im Wienerischen, vermischt sich das Fäkale schon oft auch mit dem Sakralen. Mhm. Also das ist nicht so weit entfernt voneinander. Würden Sie da zustimmen?
Ja, ich würde da zustimmen, obwohl nicht beim Fluchen. Ich glaube,
Himmel, Sapperlot noch einmal.
Aber ich glaube, das stirbt langsam aus, dieses Fluchen. Also das kommt in den Umfragen nur bei der älteren Generation und bei der jüngeren, insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen. Da kommen schon F-Wort und Shit statt Scheiße. Ja, aber es stimmt. Also diese Verflechtung sehen wir oft am Beispiel von Attributen. Da kann ein Attribut aus der sexuellen Sphäre, ja, du Arschloch, ja, so. Ich traue mich nicht auszusprechen. So.
Arschloch ist ja an der Grenze Arschloch zwischen der sexuellen und der fäkalen.
Aber es kann mit einem sexuellen Attribut verstärkt werden. Ja? Und da sehen wir dann diese Verflechtung von zwei Schimpfkulturen.
Sie haben jetzt die verschiedenen Generationen angesprochen und Sie haben gesagt, Himmelsakrament noch einmal, also so sakrale Verfluchungen, Flüche, Schimpfwörter wären eher was für die 60-plus-Generation, während in der Jugend schon andere Moden herrschen. Würden Sie sagen, dass in der Jugend Schimpfkultur die Globalisierung mehr und mehr spürbar wird? Mischen sich da die Kulturen und die medialen Einflüsse, die junge Leute von TikTok bis, denen ausgesetzt sind?
Absolut. Und das erfolgt, wie gesagt, alles durch Einflüsse der medialen Kultur als durch soziale Medien, weil noch vor 10 Jahren, als das nicht so üblich war, sich Videos auf TikTok anzusehen und die Kinder dann doch mit verschiedenen Kulturen auswuchsen, da gab es nicht so viele Schimpfwörter aus diesen Kulturen. Und jetzt, wenn die Kinder sich verschiedene Videos anschauen oder Deutschrap, wo ja viele mit anderen Muttersprachen, viele Rapper haben eine andere Muttersprache, der Capital Bra, und die gebrauchen dann, also in seinem Fall sind das russische Schimpfwörter, und dann treten sie plötzlich bei den Umfragen von Kindern vermehrt vor. Und das häufig Häufigste jetzt also ist das aus dem Türkischen, das ist die Abkürzung AMK. Mhm. Also das ist auch eine sehr vulgäre Äußerung im Türkischen. Die ist etwa nicht durch den Einfluss von Mitschülern mit türkischer Sprache gekommen, sondern durch Videos also von einem schon verstorbenen Rapper, Cüneyt Abdi, also der gebraucht diesen Ausdruck, ich rasiere dich, AMK.
AMK. Also und das wird auf Wiener Schulhöfen schon ganz normal verwendet, auch von nicht türkisch muttersprachigen Kids.
Also AMK wird in der schriftlichen Kommunikation mit digitalen Medien, mit Technik verwendet, aber es wird auch ausgesprochen. Ich traue mich nicht, das auszusprechen, weil das ziemlich vulgär ist.
Okay. Können Sie es auf Türkisch oder könnten Sie es auch auf Deutsch übersetzen?
Auf Deutsch klingt das auch ziemlich...
Aber ist auch schlimm auf
Deutsch. Ja, ist aus dem sexuellen Bereich.
Mhm. Mhm. Na, lassen wir es lieber.
Ja.
Das ist ja doch eine offizielle Veranstaltung der Stadt Wien. Oksana Havriliw, Sie sagen, die Schimpfkultur innerhalb der Wiener Jugend wird internationaler, multikultureller, globalisierter. Wie ist es denn mit dem Bundesdeutschen, mit dem Tiefchinesischen, wie man auf Wienerisch sagt? Ich habe auch 2 halbwüchsige Kinder und muss mit Entsetzen feststellen, dass in deren Sprachverhalten das Bundesdeutsche immer mehr an Platz und Raum gewinnt. Und ich sehe das auch bei meinen Kindern. Ein schönes, einfaches Schlechti wird kaum mehr verwendet, wenn sie sich äußern. Gut, sagen sie nicht oft, aber dann würden sie sagen, verpiss dich. Mhm. Also wirklich ein Piff chinesischer Ausdruck. Da wirken die sozialen Medien und da wirkt auch RTL Plus und Sat.1 auf sehr unheilvolle Weise, wie man sagen muss. Dagegen kann man dagegen was machen?
Ja, die Serien, die amerikanischen Serien in Österreich synchronisieren, auf österreichisches, in österreichischem Deutsch.
Das wäre mit Nia Varani, Viktor Gernot und einigen anderen Fachkräften.
Zum Beispiel, könnte man, das auch die Bücher, also von den österreichischen Übersetzer übersetzen lassen. Aber sehr gute Beobachtung, weil ich habe gerade einen wissenschaftlichen Beitrag abgeschlossen und da vergleiche ich die Situation, also die Dynamik anhand von Schleichti, wie das vor 10 Jahren war. Also ich machte eine Umfrage bei den Wiener Schülerinnen und Schülern vor 10 Jahren und jetzt. Und Schleichti ist um das Dreifache zurückgegangen. Also verpiss dich, also es ist genau also um das Dreifache weniger Verhältnis, schleich dich und verpiss dich.
Das sind schmerzhafte Erkenntnisse für Wiener Menschen, die sie gewinnen. Das heißt, kann man sagen, dass die wienerische Schimpf- und Fluchkultur, die Sie erforschen, natürlich ununterbrochen Veränderungen ausgesetzt ist und neue Einflüsse aufnimmt, aber würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, durch diese kulturelle Globalisierung ist das Wienerische und auch die Wiener Schimpfkultur in Gefahr? Würden Sie so weit gehen?
Ich würde so weit nicht gehen. Ich hoffe, diese Kinder wachsen auf und das Schimpfverhalten von Studierenden, ich machte Umfragen bei den Studierenden und da gibt es schon also wirklich 1 oder 2 Jahre Unterschied und da gibt es viele Wörter und Ausdrücke schon überhaupt nicht mehr, zum Beispiel sehr gebräuchlich in den Schülerkreisen, und ich sage jetzt absichtlich Schüler, weil das sind nur Buben, sind die rituellen Mutterbeleidigungen, und das kommt nur noch in der Schule vor. Also bei den Studierenden ist das nicht mehr der Fall.
Gut, bei den Studierenden vielleicht nicht, aber wie es in den Lehrwerkstätten bei Simmering, Graz, Bauker ausschaut, wissen wir nicht
gerne. Ja, stimmt.
Kann sein, dass es dort schon noch...
Ja, aber ich glaube, das ist eher etwas, also gerade diese rituelle Mutterbeleidigungen, das ist etwas, was nur auf...
Dann mit 17, 18 aufhört.
Ja, ja. Also Selbstdarstellung, ja, auch diese theatralische Funktion, also sich durch, weil diese Mutterbeleidigung, also ich kann ein harmloses Beispiel anführen, also die sind oft, wichtig ist, dass sie nicht stimmen, ja, die müssen sehr fiktionalisiert sein. Dann, deine Mutter ist so fett, wenn sie hochspringt, bleibt sie in der Luft kleben. Wenn beide wissen, die Mutter ist schlank, dann lachen sie. Aber also das ist eine Gratwanderung, ja, also das kann sehr schnell zu einer Beleidigung werden, wenn die Mutter dann wirklich ein bisschen korpulenter ist.
Ja. Und eine Mutterbeleidigung hatte auch bei diesem berühmten Zwischenfall beim Euro-Spiel Österreich gegen Nordmakedonien eine Rolle gespielt, wo Marko Arnautovic, ein autochtoner Floridsdorfer, den manche ein bisschen für verhaltensauffällig halten, wo dieser Marko Arnautovic einen nordmakedonischen Gegenspieler beleidigt haben soll mit dem Ausruf auf Serbisch. Ich sage es jetzt nicht wörtlich, aber er würde die Mutter des Gegenspielers gerne genital konfrontieren mit sich. Das wäre so eine klassische ja. Mutterbeschimpfung gewesen.
Ja, und das...
Und wenn ich Ihren Vortrag richtig verstanden habe, Ihre Wiener Vorlesung, dann ist ja das eigentlich gar nicht so eine böse Beleidigung, sondern eigentlich mehr ein Füllwort. Ja, obwohl, soll ich das glauben, dass Arnautovic beim Torjubel Füllwörter einfliegt und nicht den Gegenspieler beleidigen will? Kann ich nicht recht glauben.
In dem Fall ist es kein Füllwort, sondern das ist, also ich habe das auch erwähnt, also diese Ausdrücke können auch zum Ausdruck negativer, aber auch positiver Emotionen gebraucht werden. Und in diesem Fall, also es konnte als Jubelruf betrachtet werden, wenn das einfach ich, Eva, deine Mutter gesagt hätte. Aber er hat da die albanische Mutter mit hineinbezogen und es gibt
auch noch
schon,
mit einem Schimpfwort für albanische Mutter.
Und das ist dann schon ein persönlicher Bezug. Also da haben wir keine Fiktionalität mehr, weil der hat wirklich eine albanische Mutter, nicht? Also bei den Schimpfwörtern ist das so, sie müssen, damit sie nicht beleidigen, müssen sie nicht wahr sein. Ja? Eine Befragte sagte mir, wenn mich jemand eine Hure nennt, dann bin ich nicht beleidigt, weil ich weiß, ich bin keine Hure. Ja? Also das ist oft der Fall. Also stimmt der Wahrheitsgehalt eines Schimpfwortes, ja? Also wie hier deine albanische Mutter, ist das stark beleidigend.
Also es meistens, war beleidigend, das alles andere wäre eine Ausrede gewesen. Es war eine gezielte Beleidigung.
Ja, ich weiß nicht, ob gezielt oder ob es ihm so einfach herausgerutscht ist, aber ich kann mir vorstellen, dass der andere das als Beleidigung wahrgenommen ist. Und das ist bei der Beleidigung, bei der verbalen Gewalt ist das wichtig, wie die Äußerung interpretiert wird. Also wird eine Äußerung als Beleidigung und verbale Gewalt empfunden, handelt es sich auch um die verbale Gewalt.
Der Angesprochene entscheidet, ob es eine Beleidigung ist oder nicht. Es liegt an diesem Menschen. Ich habe Ihnen aufmerksam zugehört und eine Sache, da würde ich gerne nachhaken. Sie haben gesagt, so ein Aufruf wie, ich würde deine Mutter gern genital mit mir konfrontieren, ein bisschen vulgärer ausgedrückt, kann auch ein Ausruf des Jubels und der Freude sein. Das wäre dann, wenn ich jetzt versuche, ein Äquivalent aus der österreichischen Sportgeschichte zu finden, das wäre dann, also so ein Halbfluch als Jubelruf, das wäre so gewesen, als wenn Edi Finger, der berühmte Sportreporter, beim österreichischen Länderspielsieg von Córdoba gegen Deutschland, wo er geschrien hat, den berühmten Ausspruch Tor, 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 ich wäre narrisch, wenn er das kombiniert hätte mit so einer Beschimpfung, wäre das so gewesen, wie wenn er geschrien hätte, Tor, 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 ich scheiß mir an. Oder das wäre ein klassischer Jubelausruf gewesen mit Schimpfwortaspekten.
Ja, ich glaube, das könnte man so sagen.
Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das damals angekommen wäre in Österreich.
Ja, es gibt viele Befragte, also Leute so um die 60, die sagen, ich habe in meiner Kindheit noch für Scheiß eine Ohrfeige bekommen. Ja. Und jetzt ist das salonfähig geworden. Ich kann mich erinnern, vor Wien war ich schon in Freiburg im Breisgau, das ist die Partnerstadt von Lviv. Und wir waren im Auto mit einer älteren Professorin gefahren und diese hat im Straßenverkehr Scheiße gesagt. Und ich war tief beeindruckt.
Dass die Frau Professor
so ein vulgäres Wort gebraucht hat, ja.
Wenn wir über Schimpfen und Beschimpfen und Fluchen reden, muss man auch ein bisschen über die wirklich unangenehmen Aspekte dieses Themas sprechen. Und das würde ich schon auch gern tun. Wie schaut es aus mit rassistischen und minderheitenfeindlichen Beschimpfungen? Da werden Grenzen überschritten, die Sie auch nicht so gern haben, nehme ich an.
Es ist erfreuliche Tendenz, dass die rassistischen Beschimpfungen, dass die Nationalschelten im Vergleich zu den Umfragen, die ich vor 10 Jahren durchgeführt habe, abgenommen haben. Zum Beispiel, ich habe schon erwähnt, das Wort Tschusch wird nur einige Male erwähnt und vor 10 Jahren war das eine häufige Nationalschelte. Insbesondere in der Schule, also wie gesagt, einerseits könnte es sich um die erfolgreiche Sensibilisierung von Kindern handeln. Mhm. Entschuldigung. Andererseits müsste erforscht werden, ob die verbale Gewalt nicht indirekte, subtile Formen angenommen hat, etwa du bist ja nicht von hier, du gehörst nicht zu uns.
Ja, also und vielleicht ist Tschusch könnte ja auch sein, einfach ein bisschen aus der Mode gekommen und es gibt schon andere diskriminierende Schimpfwörter, die ich jetzt nicht kenne. Kann auch sein.
Es gibt einige, die schwarze Personen bezeichnen, aber also die sind zahlenmäßig geringer geworden als noch vor 10 Jahren.
Und Sie würden glauben, dass es da sowas gibt wie ein bisschen an zivilisatorischen Fortschritt?
Ich hoffe, dass, also wenn man das jetzt, insbesondere ich rede ich vom Sozialfeld Schule, aber auch also im Büroalltag, wenn mein guter Kollege Herkunft in einer anderen Kultur ist, Kultur hat, oder wenn mein Mitschüler oder Mitschülerin aus einer anderen Kultur kommt, dann gebrauche ich dann diese Schimpfwörter nicht mehr. Mhm. Also ich glaube, dass das also diese Vielfalt wirkt sich auch positiv darauf aus, dass man zu diesen Schimpfwörtern nicht zurückgreift.
Mhm. Oksana Havriliw, lassen Sie uns noch ein bisschen über die Psychologie des Schimpfens reden. Was ist eigentlich sozialpsychologisch gesehen die Funktion des Schimpfens? Wenn ich Sie richtig verstehe, lautet Ihre These, Schimpfen hat eine kathartische Funktion. Schimpfen erleichtert uns. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Also kathartische Funktion ist die wichtigste Funktion des Schimpfens. Also meine Forschungsergebnisse zeigen, mit 74% dominiert diese Funktion. Also kathartisch heißt abreagieren negativer, aber auch positiver Emotionen wie Jubelruf. Obwohl, also diese kathartische Funktion kann man auch im breiten Sinne verstehen, auch also dieses also erwähnte Gefühle der Ohnmächtigkeit, der Fassungslosigkeit. Konkret, also im Vortrag war das dieses Terroranschlag von Wien, also das handelt sich auch um diese kathartische Funktion, sich von Grausamkeit des Geschehens abzureagieren.
Man entlädt etwas Aggressives, das in einem ist, und ist dann gereinigt und ein bisschen weniger aggressiv, wenn es gelingt.
Ja, obwohl es ist nicht alles so einfach. Es spielt oft auch eine Rolle die Form verbaler Aggression. Also weil die verbale Aggression kann direkt zum anwesenden Adressaten oder zur anwesenden Adressatin stattfinden und indirekt hinter dem Rücken. Diese Form ist häufiger. Diese Form, die indirekte verbale Aggression, ist oft, also diese kathartische Wirkung ist stärker bei ihr ausgeprägt.
Beim indirekten,
weil
es geht mir besser, wenn ich über jemanden schlecht rede hinter seinem Rücken.
Und er das nicht hört, ja, weil ich verliere, da wird das Image sowohl der Adressatin oder des Adressaten als auch mein Image als ungehaltene Person wird nicht gefährdet. Und weil viele Personen sind noch so erzogen, es ist nicht schön zu schimpfen. Ja, also es ist nicht schön, bemühen, die Geduld zu verlieren. Ja? Und wenn man das alleine monologisch zu Hause tut, dann verliert man nicht sein Gesicht.
Ja, monologisch zu Hause. Mhm. Aber wenn ich einem Dritten gegenüber schlecht über jemanden rede, das tut man eigentlich auch nicht. Das haben Sie jetzt nicht gemeint. Sie haben gemeint, wenn ich die kathartische Funktion ist dann größer, wenn ich zu Hause vor mich hinschimpfe beim Staubsaugen über jemanden, der nicht da ist. Oder haben Sie gemeint, ich rede schlecht einem Dritten gegenüber?
Ich habe es erklärt am Beispiel des monologischen Schimpfens, aber es könnte sowohl monologisch als auch im Familienkreis, sich bei dem Mann zum Beispiel ausschimpfen über Arbeitskollegen. Also das gefährdet schon ein bisschen das Bild der Arbeitskollegen, aber das ist, kommt häufig vor. Also viele Befragte führen neben den Bereichen, wo geschimpft wird, an erster Stelle Familie. Und man würde annehmen, es sind Konflikte in der Familie, aber es ist nicht der Fall. Also es handelt sich um dieses indirekte Schimpfen über andere in der Familie, in diesem vertrauten Kreis, wo man dann nach Trost sucht.
Und nach Bestätigung.
Ja, nach Bestätigung.
Sagt, ja, der ist ein Trottel. Und wenn Chef, die Frau dann sagt, das sehe ich genauso, das tut einem gut, einfach. Wenn man nicht der Einzige ist, der den für einen Trottel hält.
Ja. Obwohl jetzt wiederum in der Pandemiezeit, wegen Homeoffice und dann und Distanzunterricht, es wird angenommen, dass auch die häusliche Gewalt zugenommen hat, obwohl es gibt keine Daten noch. Und es könnte auch sein, dass es dann auch zu den direkten Beschimpfungen innerhalb der Familie jetzt verstärkt kommt.
Mhm. Würden Sie sagen, dass es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, was das Schimpfen betrifft? Schimpfen Männer anders als Frauen und umgekehrt?
Es betrifft nicht so sehr Schimpfen. Was das Schimpfen anbetrifft, dann ist das zum Beispiel für männliche Kreise, also wir haben ja viel von diesem scherzhaften Schimpfen gesprochen und in den männlichen Kreisen kommt es häufig vor, dass man sich schon mit einem Schimpfwort bei der Anrede, bei der Begrüßung anredet. Also ich habe Beispiele, Servus, du Arschloch oder
Servus. Hallo, du Wappler.
Ja, oder Servus, ich hau dir gleich eine. Ja. Mhm. Bei den Frauen kommt das fast nicht vor, so in der Begrüßung schon einander beschimpfen. Also das ist etwas typisch Männliches. Und bei den Buben habe ich erwähnt, eben diese rituelle Beschimpfungen. Aber ansonsten wäre das auch bei den Unterschieden. Es gibt allerdings Unterschiede in der Wahrnehmung verbaler, in der Wahrnehmung von verschiedenen Schimpfwörtern, was als beleidigend wahrgenommen wird. Und bei den Frauen ist es immer noch, dass die Schimpfwörter, die sich auf das Äußere richten, auf das Alter der Frau, Eude, Blade, die werden als besonders beleidigend empfunden. Und bei den Männern...
Von den Frauen selbst.
Von den Frauen selbst,
Wenn man ihr Äußeres abqualifiziert.
Mhm. Und die Männer empfinden die Schimpfwörter am beleidigsten, die auf ihre Charaktereigenschaften, auf ihre Leistungen richten. Ja. Diese sind für sie am schlimmsten. Auch wenn sie als Sohn einer Hure... Ja. Mhm. benannt werden, das empfinden viele auch.
Das heißt, das sind eigentlich die klassischen Geschlechterstereotype, die da noch
wirksam auf dieser Ebene der Wahrnehmung. Ja, was die Äußerung verbaler Aggression anbetrifft, dann verschwimmen diese Unterschiede. Und in den Schülerinnen und Schüler im schulischen Kreisen sehen wir auch, dass die Mädchen oft auch auf das Vokabular der Jungen zurückgreifen und diese als Selbstbezeichnung verwenden, etwa Bitch. Da reden sie sich gegeneinander so an und das ist wie Selbstbeschimpfung, ja, also um die Jungs von diesen Schimpfwörtern zu enteignen und sie fürs
Interesse. Um sie positiv aber umzudeuten.
Ja. Das sehen wir auch an Nationalschelten, nicht? Die Wiener
Tschuschenkapelle. Sie haben es in Ihrer Vorlesung angesprochen, ich würde aber gerne nochmal nachfragen, nämlich der Themenkreis Schimpfen und Dialekt. Verstehe ich Sie richtig? Schimpfen ist ja eine sehr archaische Ausdrucksform. Mhm. Ich behaupte mal, die aus den tiefsten Tiefen unseres limbischen Systems kommt und unseres Unbewussten, da wo auch die Sprache der Kindheit zu Hause ist. Und das ist oft der Dialekt. Mhm. sehe ich das richtig, dass man, wenn man schimpft, am ehesten im Dialekt schimpft? Gibt es da Zusammenhänge?
Ja, also Peter Wehle, Dialekt als unser sprachliches Zuhause und beste Transportmittel für unsere Emotionen und überhaupt, also Schimpfen in der Muttersprache. Also ich denke hier an meinen Uropa, also ich stamme aus Lviv, Lemberg, eine multikulturelle Stadt, und das war auch in meiner Familie der Fall. Er war Pole, sonst in der ukrainischen Umgebung hat er sich so weit ukrainisiert, dass er im Alltag ukrainisch gesprochen hat. Es blieben aber nur zwei Sphären, wo er zur Muttersprache zurückgriff, und das war das Beten und das Fluchen. Ja, also wiederum diese diametrale Sphären, aber diese sehr innigen, sehr emotionellen Sphären.
Und das heißt, im Wienerischen natürlich nun auch schimpft man auf Wienerisch, im breitesten Dialekt, auf Burgtheaterdeutsch würde man sich schwer tun, wenn man richtig saftig schimpfen würde. Oder sind Sie da bei den Schriftstellern und Schriftstellerinnen fündig geworden? Werner Schwab ist ja vielleicht ein Burgtheater, weiß ich nicht, aber Grazer Schauspielhaus schimpft Deutsch. Geht das Schimpfen auf höchstem sprachlichen Niveau?
Also ich kann das als nicht deutsche Muttersprachträgerin falsch beurteilen, aber das war eine der Fragen in meinen mündlichen Umfragen, also mündliche Umfragen, die wir schon angesprochen haben. Das waren so Intensivinterviews, die waren wirklich intensiv, haben oft bis zu 2-3 Stunden gedauert. Da habe ich die Leute schon auch darüber gefragt, schimpfen auf Hochdeutsch, und viele haben gesagt, nein, das geht nicht. Also schimpfen geht nur auf Dialekt. Ja. Mhm. Es ist so, bei der schriftlichen Umfrage haben sie viele Wörter dann verschriftlicht und dann an die Standardsprache angepasst. Nicht? Also da kam schon Arschloch, ja, statt Arschloch ausgesprochen wurde, dann natürlich in dialektaler Form.
Gut, also wenn man schimpft, schimpft man am besten und am saftigsten in seinem Heimat- und Kindheits- und Jugenddialekt. Ja. Da fährt die Eisenbahn drüber.
Ja, oft. Meistens ist das so.
Oksana Havrilyev, was mich noch interessieren würde, wenn man sich wie Sie beruflich viele, viele Jahre lang mit Fäkalem und Analem und Genitalem und den dazugehörenden Schimpfwörtern auseinandersetzen muss, bekommen Sie dann als Literaturwissenschaftlerin nicht manchmal Sehnsucht nach etwas ganz anderem, ich weiß nicht, nach einem schönen Rilke-Gedicht oder mehreren Rilke-Gedichten, oder haben Sie manchmal das Bedürfnis, wenn Sie jetzt wieder 3-4 Stunden geforscht haben über exkrementelle Eskapaden des Wienerischen, dass Sie dann wieder ein bisschen schöne, berückend schöne Lenau-Gedichte lesen? Wie ist das? Kommen Sie noch zum Lesen? Schöner
Literatur. Ich komme zum Lesen. Ich habe einen Mann, der ein Schriftsteller ist, und da lese ich seine Romane als erste. Aber das Schöne habe ich jetzt im Lockdown in der Natur gefunden und habe ein neues Hobby entdeckt, wie viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vielleicht. Also bei mir ist es das Fotografieren, und das entspannt sehr, und das entdeckt man viele schöne Kleinigkeiten, auf die man früher nicht aufmerksam geworden war.
Das heißt, Sie gewinnen Abstand zur Schimpfkultur, indem Sie in die Natur hinausgehen und mit Ihrem Fotoapparat fotografieren. Was sind Ihre bevorzugten Objekte?
Vögel.
Okay.
Reiher.
Okay.
Im Zustand des Hochfliegens.
Ja.
Da harre ich aus auf diesen Moment, wenn der Hoch fliegt. Oder wenn er Fische, ich habe mir überlegt übrigens beim Lockdown, dass ich Angeln anfangen möchte, wie früher in meiner Kindheit, als ich Sommerferien auf dem Lande verbracht habe.
Da haben Sie geangelt?
Da habe ich geangelt, ja. Aber dann kam es mir irgendwie, die Geschäfte waren ja zu, und irgendwie kam es mir zu mühsam, die ganze Ausrüstung zu bestellen. Dann habe ich gesehen, der Reiher angelt und ich fotografiere, und das ist so, als würde auch ich angeln.
Weil Sie Ihren Mann erwähnt haben, Timofei Havrilyev ist ein bekannter ukrainischer Schriftsteller und Übersetzer aus dem Deutschen. Ihr Mann hat eine unglaublich viel Literatur aus dem Deutschen und auch aus dem österreichischen Sprachraum übersetzt, von Ferdinand Raimund über Thomas Bernhardt und Elfriede Jelinek bis hin zu Christine Lavant und. Gehen Sie ihm da manchmal zur Hand beim Übersetzen? Wie ist das überhaupt? Ich stelle mir vor, eine Literaturwissenschaftlerinnen, Schriftsteller, Ehe, Übersetzer, Ehe, dass man da doch auch manches im Duo macht oder sich austauscht. Wie halten Sie das mit Ihrem Mann?
Also ich halte das ganz gut aus, ja. Und das stimmt. Also indem ich Expertin für Schimpfwörter bin und auch für das deutsch-ukrainische Schimpfwörterbuch nicht zusammengestellt habe, insbesondere als er Thomas Bernhardt übersetzt hat, da hat er mich oft schon gefragt, wie würdest du dieses Schimpfwort übersetzen und wie würdest du das sagen. Übrigens, Thomas Bernhardt war sehr gut in der Ukraine angekommen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern an die Präsentation. Da war im Saal mucksmäusestill geworden, weil das, was er geschrieben hat, so gut für die ukrainische Situation gepasst hat.
Thomas Bernhardt schimpft auf die österreichischen Missstände und Zustände. Das versteht man in der Ukraine oder hat man das in der Ukraine auf die ukrainischen Zustände hin verstanden?
Es hat sehr gut auf die ukrainischen Zustände damals gepasst. Das war, glaube ich, Mitte 90er und die politische Situation war so irgendwie angespannt.
Die Politiker sind alle verkommen, ja, also und
über,
da nie
das Politiker und kann man sehr gut schimpfen, aber auch über die Lehrerinnen und Lehrer hat er dort geschimpft und es waren dort viele, die Kinder hatten und die haben sich dann köstlich auch amüsiert.
Also das funktioniert auch in der Ukraine.
Ja, das hat sehr gut funktioniert.
Oksana Havriliw, meine letzte Frage. Wie sehen Sie Ihre Zukunft als Wissenschaftlerin, als Schimpfwortforscherin? Gibt es noch Aspekte des Schimpfens, denen Sie sich zuwenden möchten? Oder ist das Thema für Sie im Großen und Ganzen abgegrast?
Ich fürchte, das Thema wird nicht so schnell bei mir abgeschlossen, obwohl ich vor einigen Jahren schon geglaubt habe, so lange in dem Thema drinnen. Also vielleicht sollte ich etwas anderes finden, aber dann kam das Interesse seitens Schulen und es kam dann eben zu diesem Wissenschaftskommunikationsprogramm und es öffnen sich immer neue Facetten. Also jetzt interessiert mich dieses gewaltpräventive Aspekt. Also ich habe dieses Projekt, das letzte Projekt mit Schülerinnen und Schülern gemacht. Jetzt überlege ich mir eventuell noch ein Projekt zu realisieren, wo ich verbale Aggression zusammen mit anderen Schulpartnerinnen wie Lehrenden oder Eltern auch als Wissenschaftskommunikation realisiere, aber auch auf wissenschaftstheoretischer Grundlage. Ich werde ab Oktober ein Seminar für herangehende Lehrende an der Universität abhalten, weil mich viele Lehrerinnen und Lehrer in der Schule angesprochen haben, dass es wichtig wäre, vorbereitet zu sein auf diese Herausforderungen in der Schule. Und jetzt die Situation mit der Corona hat auch neue Facetten eröffnet, sodass für mich ein spannendes Thema ist, Sprache in Zeiten von Corona, wie die Sprache uns hilft, diesen Corona-Alltag mitzugestalten, also diese Funktion der Sprache.
Das war die Literaturwissenschaftlerin Oksana Havriliw im Gespräch mit Günter Keindelsdorfer in der Wiener Vorlesung vom 6. Juli 2021. Bei der Gemeinde Wien, bei Kulturstadträtin Veronika Kaub-Hasler, bei Daniel Löcker und Sandra Pialek bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Was Wien so alles zu bieten hat, mit oder ohne Schimpfereien, das erfahren Sie im Falter, jede Woche. Ein Abonnement des Falter können Sie ganz einfach im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.